Zittern, unruhiger Puls, Übelkeit, den Stift in der Hand, die Zettel vor sich, der Blick schweift über das Papier, Nervosität, Zweifel. Blackout. So oder so ähnlich geht es vielen Schülern sowohl in ganz Deutschland als auch in unserer Schule, dem Cato Bontius van Beek Gymnasium, in Prüfungssituationen. Prüfungsängste sind unter Schülerinnen und Schülern ein verbreitetes Phänomen. Sie werden von diesen als eine der am häufigsten in Verbindung mit Schule auftretenden Emotionen wahrgenommen. Eine Statistik aus dem Jahr 2022 zeigte, dass ungefähr 15% der Studierenden in Deutschland unter ausgeprägter Prüfungsangst leiden. Aus diesem Grund möchten wir in diesem Podcast über Prüfungsangst, ihre Folgen und Auswirkungen aufklären, sowie Methoden und Behandlungsmöglichkeiten zur Linderung der Ängste vorstellen. Außerdem wollen wir uns konkret auf das Vorkommen von Prüfungsangst an unserer Schule und die Erfahrungen betroffener Schülerinnen und Schüler fokussieren, sowie unter Einbindung verschiedener Ideen und Vorschläge sowohl aus der Schülerschaft als auch von den Beratungslehrern reflektieren, was unsere Schule bzw. Schulen im Allgemeinen hinsichtlich des Umgangs mit Prüfungsangst verbessern können. Wir sind Luna, Fine, Lilly und Emilia, 4 Schülerinnen aus dem 13. Jahrgang.
Erstmal wollen wir uns damit beschäftigen, was ist Prüfungsangst überhaupt? Prüfungsangst ist eine Leistungsangst oder Versagensangst. Diese können als Angst, in einer bestimmten Situation nicht die erwartete Leistung zu erbringen, die explizit im Kontext von Prüfungssituationen sowie Prüfungsvorbereitungen auftritt, beschrieben werden.
Tatsächlich ist die Prüfungsangst aktuell keine eigene diagnostische Kategorie in den Klassifikationssystemen für psychische Störungen. Damit sind einfach Bücher gemeint, in denen alle psychischen Störungen aufgelistet sind. Prüfungsangst wird in den klinischen Psychologie, also anderen Formen von Angststörungen, zugeordnet. Wenn man vor allem vor einer negativen Bewertung durch andere Personen Angst hat, zählt diese Versagensangst zur sozialen Angststörung oder zur Sozialphobie. Wenn man allerdings besonders vor dem Nichtbestehen einer Prüfung oder vor einem als schlecht empfundenen Ergebnis Angst hat, ist dies eine spezifische Phobie.
Ja, erstmal gilt Angst allgemein als normale und erforderliche Emotion, die Menschen auch vor Gefahren schützen soll, indem eben die angstbesetzte Situation gemieden oder der Körper auf Flucht oder Gegenwehr eingestellt wird. Daran liegt es auch, dass Anspannung, Stress und Angst vor einer Prüfungssituation oder an einem Moment, in dem der Mensch eine bestimmte Leistung erbringen soll, normale und angemessene Empfindungen sind, die den Menschen dann auch aktivieren können und sogar das Leistungspotenzial erhöhen.
Wir haben uns auch gefragt, ab wann spricht man überhaupt von Prüfungsangst? Was sind Symptome? Wie kann ich damit umgehen? Für diese Fragen haben wir uns Experten dazu geholt und sind mit Psychotherapeutinnen in Kontakt getreten. Sie werden uns im Folgenden mit ihrem Fachwissen aufklären. Die erste Frage bezieht sich darauf, wie kann man die Prüfungsangst von normaler Nervosität überhaupt unterscheiden?
Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ich heiße Yvonne Schulte, bin approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und habe seit 7 Jahren eine Praxis in Fischerhude, also quasi um die Ecke.
Hallöchen, mein Name ist Tuba Mückes-Giese und ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Also, eine Prüfungsangst wird hier in unserer Praxen diagnostiziert unter spezifische Phobie. Und da gibt es bestimmte Kriterien für. Also diese Angstreaktion im Zusammenhang mit Prüfungssituationen müssen wiederholt und intensiv auftreten. Die muss unangemessen stark sein, also im Verhältnis zur realen, sozusagen realen Bedrohung. Es muss zu einer richtigen Beeinträchtigung führen, wie zum Beispiel, dass Leistungen nicht mehr erbracht werden, dass man Prüfungen vermeidet und halt psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter auftretet. Also es kann in verschiedenen Formen von Angststörungen auftreten, zum Beispiel bei generalisierter Angststörung, bei sozialer Angststörung, zum Beispiel, dass man eine Angst vor einem Referat hat. Aber diese sehr klassische Prüfungsangst wird unter spezifische Phobien diagnostiziert. Wir arbeiten ja immer mit Diagnosen, damit wir behandeln können. Das muss einen Krankheitswert haben. Das heißt, wie gesagt, das muss wiederholt und intensiv, unangemessen stark im Verhältnis zur reellen Bedrohung auftreten.
Vielen Dank, Frau Miklis-Giese. Als nächstes möchten wir Sie fragen, wie sich Prüfungsangst körperlich und psychisch äußert.
Die Symptome körperlich sind, also die Patienten berichten sehr häufig, dass sie eine Herzrasen spüren. Viele von denen zittern, haben Schweißausbrüche, also Harndrang kann dazu kommen. Viele von denen haben Übelkeit, Bauchschmerzen, manchmal sogar Durchfall. Im Rahmen von diesem Herzrasen kann auch Atemnot, enge Gefühl in der Brustkorb auftreten. Und natürlich vor dem in diesen Phasen bekommen die halt auch wenig Schlaf. Die haben einen sehr unruhigen Schlaf. Die haben Ein- oder Durchschlafstörungen. Dazu kommt natürlich so Nervosität, innere Unruhe, motorische Unruhe. Die grübeln viel, die denken die ganze Zeit. Ne? Die haben sehr große Selbstzweifel und das nennt sich manchmal auch, das zeigt sich in Namen so Blackout. Oh, ich bin da hingegangen, ich hatte einen Blackout, ich konnte nichts schreiben. Ne? Und dann haben die in diesen Rahmen, in diesen Grübeln sehr oft Katastrophengedanken, ne? Dass sie dann denken, oh, das wird ganz schlimm ausgehen oder so schwarz-weiß denken, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich mein Abitur nicht kriegen oder ich werde unter der Brücke landen und so weiter. Wirklich dann massive Existenzängste treten auch auf.
Tatsächlich stimmen die gerade genannten Symptome der Prüfungsangst mit den in unserer Umfrage gesammelten Erfahrungen von Prüfungsangst betroffenen Schülerinnen und Schülern zu einem großen Teil überein. Besonders häufig gaben die Schülerinnen und Schüler aus der Umfrage an, Prüfungsangst äußere sich bei ihnen durch Zittern oder eine zittrige Stimme bei Referaten und Schwitzen sowie einem Unwohlsein bzw. Übelkeit. Außerdem wurde vermehrt die Angst vor einem Blackout oder das Blackout selber als Äußerung der Prüfungsangst beschrieben. Vereinzelt gaben die Befragten auch Herzrasen, Schlafstörungen oder eine schnelle Atmung als Symptome an. Unsere nächste Frage wäre aber, welche Folgen und langfristigen Auswirkungen unbehandelte Prüfungsangst haben kann.
Häufig kommt das natürlich auch im Verhalten, dass sie das vermeiden, nicht zur Prüfung gehen, Lernen vermeiden, dass sie dann so unter Stress stehen, dass sie statt Lernen andere Sachen machen. Sie ziehen sich in diesen Seiten zurück, treffen sich nicht mit Freunden, fangen an, mehr soziale Medien zu konsumieren. Ältere Patienten haben vielleicht dass einige neigen zu Alkoholkonsum, um sich selbst zu beruhigen.
Oder eben auch noch das Gegenteil. Du hast Nächte durchgelernt und kapselst dich immer mehr ab. Viele Patienten sagen dann bei mir, ich hatte voll den Blackout, ich wusste das alles und in der Arbeit war auf einmal alles weg. Unbehandelt wird das ein Teufelskreis. Die Leistung sackt ab, der Selbstwert geht runter und die Vermeidung geht rauf und die Angst wächst dann leider mit. Und das ist kein Charakterproblem. Die Lehrer hören jetzt genau zu. Das ist ein gelernter Ablauf im Nervensystem. Und genau da setzen wir Psychotherapeuten an. Schritt für Schritt arbeiten wir das dann gemeinsam auf.
Also wenn das unbehandelt lässt, natürlich viele Menschen vermeiden die Situation, um diesen Stress nicht zu haben. Dann kommt es dazu, dass tatsächlich das Schullaufbahn nicht so läuft, wie man sich denn wünscht. Dass man halt nicht die Abschlüsse bekommt, die dann halt nötig sind für eine Berufsausbildung.
Wenn Prüfungsangst nicht bearbeitet wird, hört sie nach der Schule oft nicht einfach auf, sondern sie kann im Studium wiederkommen, in Bewerbungsgesprächen oder später im Beruf. Und manche vermeiden dann ihre Chancen, die sie eigentlich hätten.
Bei sehr extremen Fällen sind diese Personen nicht in der Lage, natürlich überhaupt einen Beruf auszuüben.
Wir haben ja auch eine Umfrage an unserer Schule gemacht. Wie viele von den 140 Teilnehmern waren denn von den genannten Problemen betroffen?
Also 80% haben angegeben, dass sie immer oder meistens nervös vor Klausuren sind. Und 25% haben das Gefühl, in dem Ausmaß einer Angststörung an Prüfungsangst zu leiden. Das ist aber eben eine persönliche Einschätzung, deswegen entspricht diese Zahl wahrscheinlich nicht ganz der Realität. Trotzdem spricht die Zahl von 25% aber dafür, dass Prüfungsangst an unserer Schule eine ernstzunehmende Angelegenheit ist.
Genau, und deswegen möchten wir jetzt auch darüber sprechen, wie Prüfungsangst behandelt werden kann. Und dazu fragen wir Therapeuten erst noch einmal, ab wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte.
Also wie gesagt, die Funktionalität, wenn die Funktionalität so beeinträchtigt ist, dass man nicht zu Prüfungen geht oder dass man halt so dermaßen körperliche Symptome entwickelt, dass man sehr starken Leidensdruck dadurch hat, dann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Vielen Dank schon einmal. Frau Schulte, was wäre denn Ihre Meinung dazu?
Ein bisschen nervös vor Mathe sein heißt nicht automatisch, ich habe eine Störung. Relevant wird's, wenn die Angst über Monate anhält, meistens ein halbes Jahr, regelmäßig in Prüfungen auftritt, übermäßig stark ist und euren Alltag spürbar einschränkt. Zum Beispiel Schlaf, Schule, Freundschaften. Und dann prüfen wir, ob die Kriterien erfüllt sind für eine Störung. Und jetzt was ich mal deutlich sagen möchte und ihr hoffentlich schon wisst, Inhalte auf TikTok, Reels oder Shorts sind keine Diagnostik. Wirklich nicht. Die Clips sind darauf gebaut, eure Watchtime zu halten und euch einen Wiedererkennungskick zu geben. À la, oh ja, das bin ja ich. Aber das ersetzt keine fachliche Abklärung. Die meisten Selbsttests dort sind unseriös, bestätigen euch nur und sind oft schlicht Werbetricks. Wenn ihr merkt, dass euch etwas wirklich belastet, ist der Weg nicht, oh, ich suche es auf TikTok und ich finde es und dann habe ich es, sondern der Weg ist, professionell abklären lassen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Eine klinische Diagnose stellen wir Fachleute. Diagnostisch arbeiten wir mehrdimensional und standardisiert mit zum Beispiel Fragebögen wie dem AFS, FLM oder PAF, mit Gesprächen und Einschätzungen von Eltern und Lehrkräften, Bezugspersonen und auch mit Beobachtungen in Leistungssituationen. Und wir schauen breit auf mögliche Ursachen, die Angst zusätzlich schüren könnten. Zum Beispiel, wir prüfen den IQ, Teilleistungsstörungen wie Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörungen, Sprachverarbeitungsprobleme und die Aufmerksamkeitsleistung. Und wenn du ständig gegen eine unerkannte Teilleistungsstörung anbüffelst oder Aufmerksamkeitsprobleme irgendwie hinter ChatGPT versteckst, rutschst du schnell in Überforderung und Angst.
Als nächstes haben wir uns gefragt, welche Therapieformen bei Prüfungsangst angewendet werden und auch wie eine typische Therapiesitzung aussehen könnte.
Ja, was hilft nun? Was ist wirksam? Was ist gut untersucht? Als Verhaltenstherapeutin kann ich sagen, kognitive Verhaltenstherapie bei einer spezifischen Phobie. Wir identifizieren die Sätze, die Angst füttern und ersetzen sie durch realistische, hilfreiche Selbstanweisungen. Nicht als oberflächliches ESO-Mantra, sondern als explizit trainierte innere Sprache, die unter Druck abrufbar bleibt. Wir exponieren schrittweise in Form von Probeklausuren, mündlichen Simulationen, klar gesteigerten Schwierigkeitsstufen, sodass das Nervensystem lernt. Prüfungen bedeuten nicht Gefahr. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wir bauen mit Jugendlichen eine Angsthierarchie. Das heißt, wir starten nicht mit dem Endgegner, also einer großen Prüfung vor der Klasse, sondern mit kleineren Stufen. Zum Beispiel einmal beim Lieblingslehrer melden, ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Fachlehrer führen oder einen Vortrag zunächst nur vor der Lehrkraft halten. Wenn das alles klappt, geht's einen Schritt weiter. Kleine Gruppen, dann größere. Und so wird die Angst nicht verdrängt, sondern Stück für Stück abgebaut. Wichtig ist, das geschieht in Absprache mit Lehrkräften, damit die Rahmenbedingungen auch passen.
Erst einmal vielen Dank für die Erklärung. Frau Mückis-Giese, hätten Sie aus Ihrer Sicht denn hier noch etwas hinzuzufügen?
Also Prüfungsängste sind, wenn Patienten zu uns kommen, wir machen erstmal so, dass wir dann erstmal ein paar Stunden die Patienten kennenlernen. Anschließend machen wir Probatorik, Diagnostik dazu, damit wir halt auch handfest wissen, worum es hier geht. Wenn da tatsächlich eine spezifische Phobie, eine isolierte Phobie sozusagen, eine Prüfungsphobie behandeln ist, kann man eine Kurzzeittherapie beantragen. Wenn es zusätzlich andere Probleme gibt, zum Beispiel eine Traumata, eine generalisierte Angststörung und dazu halt eine vielleicht eine soziale Phobie und so weiter, eine Traumafolgestörung, dann kann man halt auch deutlich höhere Stundenanzahl beantragen. Wir vermitteln hier effektive Lernstrategien. Selbstverständlich machen wir sehr viel Entspannungsübungen, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen. Insgesamt geht es auch sehr viel um Zeit, Selbstmanagement. Ne?
Wo Sie gerade von Selbstmanagement und Prüfungsvorbereitung reden, können Sie uns mehr darüber erzählen, wie wichtig Lernstrategien sind und wie diese insbesondere bei Prüfungsangst angewendet werden sollen?
Dass man guckt halt, wie lerne ich überhaupt, wie manage ich mein Zeitmanagement, also was sind meine Lehrpläne, habe ich realistisch mache ich meine Pläne realistisch oder habe ich zu viel reingepackt, die ich dann halt nicht schaffen würde. Viele Patienten machen nicht, dass sie dann regelmäßig Pausen einbauen. Die haben nicht unbedingt sehr, die machen so Hauruck-Aktionen, dass sie dann auf einmal 5-6 Stunden lernen, was nicht nützlich ist, ne? Danach sind sie aufgebracht und haben mehr Probleme und so weiter und so weiter. Dass man halt auch Strukturierung, wir arbeiten in Strukturierung. Es geht um Selbstmanagement, ja. Dass die Patienten lernen, okay, wie achte ich? Ich muss was erledigen. Ich muss eine Prüfung legen. Vor dieser Prüfung, ja, muss ich mich auf diese Prüfung vorbereiten. Wie bereite ich mich auf diese Prüfung vor? Was für Gedanken habe ich, ja? Wenn ich dann von Anfang an die Gedanken habe, ich schaffe es nicht, ich werde es nicht hinkriegen, dann ist es natürlich nicht nützlich, ja? Also wichtig ist, dass man halt immer wieder sich sagt, das ist nicht meine erste Prüfung, ich habe schon mal viele Prüfungen geschafft und ich setze mich, ich mache mir einen Plan. Was hilft mir? Was hat mir bis jetzt geholfen? Ne? Wie sieht denn mein Zeitmanagement aus? Wie viele Tage habe ich? Wie viel Stoff muss ich lernen? Wer sind meine Helfer und Helferinnen? Genau. Ist das realistisch, dass ich dann in diesem Zeitraum so viel Stoff schaffe? Wenn das nicht realistisch wäre, dann kann man halt auch mit der Schule sprechen und gucken, was kann man dann da machen. In diesem Zeitraum, ja, bis zur Prüfung, wenn ich mich strukturiert habe, wenn ich einen realistischen Lehrplan habe, dann ist es ganz wichtig, dass man halt, wenn man sich dann das alles einhält, dass man sich selbst belohnt, auch sich regelmäßig mit Freunden verabredet, eine schöne Lieblingsserie guckt, ein Bad nimmt und so weiter und so weiter, dass man sich auch, dass man wo in diesen Stresssituationen auch für sich sorgt. Ja?
Frau Schulte, gerade wurde viel über Lernstrategien gesprochen. Könnten Sie uns genauer erklären, welche Entspannungstechniken in die Prüfungsvorbereitung eingebaut werden und dann auch in Prüfungssituationen angewendet werden können?
Also besonders progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, abgekürzt PMR, senkt nachgewiesenermaßen zuverlässig Anspannung. Man kann zum Beispiel Kurse bei der Volkshochschule oder in Vereinen besuchen. Auch in Achim gibt es übrigens Kurse, die ich selber auch schon besucht habe. Es geht immer um Hilfe zur Selbsthilfe und darum, Techniken zu erlernen, die man im Alltag anwenden kann, weil man sich selbst umkonditioniert. Atemrhythmen wie 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus, stabilisieren ebenfalls in wenigen Minuten, weil man über eine kontrollierte Atmung das Nervensystem austricksen kann. Die Evidenzlage zur kognitiven Verhaltenstherapie und PMR ist seit Jahrzehnten solide und Meta-Analysen zeigen wiederholt klare klinisch relevante Effekte auf Angst und Leistung. Wissenschaftlich bewiesen, kein Hokuspokus. Stellt euch einmal vor, in 2 Wochen ist die nächste Klausur. Wer alles am Abend vorher in sich reinprügelt, kennt das. Der Kopf rauscht, die Nacht ist kurz, oh nein, am Morgen ist alles weg. Besser funktioniert es, wenn man den Stoff Stück für Stück anpackt. Kleine Portionen rechtzeitig, wiederholen, Pause, weitermachen. Dazu ein kleiner Reset aus dem PMR. Schultern kräftig anspannen, 10 Sekunden halten, loslassen, der Entspannung nachspüren. Dann die Hände zu Fäusten ballen, 10 Sekunden halten, wieder loslassen, der Entspannung nachspüren, einmal tief durchatmen und weiter geht's. Das klingt so simpel, aber es ist ernst zu nehmen, denn es wirkt. Und achtet dabei auch auf die Sprache in eurem Kopf. Wenn ihr denkt, ich kann das nicht, dann stoppt das. Sagt euch direkt, ich habe gelernt. Ich gehe Aufgabe für Aufgabe. Und noch was oft untergeht und wo Eltern jetzt bitte hinhören. Abitur heißt auch Distanzierung. Distanzierung von endlosen Partys, von zu viel Verpflichtung im Verein, von Gaming als zweite Welt. Wer glaubt, weitermachen zu können wie in der 8. Klasse, täuscht sich. Ich höre oft von Trainern, die Druck machen, weil Jugendliche nicht zum Training kommen. Also total lächerlich. als wären sie in der Champions League und von Eltern, die jedes Wochenende Familienfeiern einplanen oder ihre Kinder mit Terminen vollstopfen, als gäbe es keine Schule. Dabei ist das Abi ein Ausnahmezustand. Aufgabe der Erwachsenen wäre, Ruhe schaffen, nicht zusätzlichen Stress.
Sie haben uns jetzt gerade schon die Rolle der Außenstehenden und wie diese handeln sollten vor Augen geführt. Was kann man aber nun am Tag der Prüfung selber tun, um sich zu entlasten?
Am Prüfungstag an sich, jeder ist unterschiedlich. Zu jedem tut was anderes gut. Ich persönlich bin jemand, die gut, also ich habe jetzt keine Prüfung, die ich legen kann, aber ich bin eher so ein bisschen zum Beispiel Flugangst. Ne? Beim Flug, wenn ich im Flugzeug sitze, hilft mir sehr gut, dass ich dann Atemübungen anwende, mir Selbstinstruktionen sage, ne, ist gut, das ist nicht dein erster Flug, das wirst du schaffen, es wird sehr schön sein, nach dem Flug wird dies und das passieren und so weiter. Ne? Da gehe ich, ich fliege öfters nach Griechenland, dann trinke ich eine Frappe und da ist sonnig und so weiter, dass man halt auch mit den Prüfungen das machen kann. Ne? Das werde ich überstehen und dann anschließend mache ich mit meiner Freundin was Schönes und ich, ne, entspanne mich, pipapo. Und dann entsprechend kann man auch gut Entspannungsübungen anwenden.
Problematisch zu erachten ist eben einfach, dass sich fast 56% der Befragten mit ihrer Prüfungsangst nicht ernst genommen fühlen und 35% der klaren Meinung sind, dass Kato würde Schüler mit Prüfungsangst nicht ausreichend unterstützen. Und genau aus diesem Grund haben wir die Schülerschaft und die Beratungslehrkräfte nach Ideen und Vorschlägen zum besseren Umgang unserer Schule mit dieser Problematik befragt.
Ein Teil der Umfrage gab den Schülerinnen und Schülern auch Raum, Möglichkeiten hinsichtlich des Umgangs mit Prüfungsangst zu nennen. Hierbei nannten die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen eine bessere Verteilung der Klausuren auf mehrere Wochen, um Stress bei der Vorbereitung zu reduzieren.
Ein Wunsch war es zum Beispiel, Testaufgaben oder klausurähnliche Aufgaben zur Vorbereitung auf die Klausuren zu bearbeiten oder auch eine spezielle Aufklärung über die Prüfungsangst. An unserer Schule gibt es zum Beispiel den Methodentag, der allerdings im Moment genutzt wird, um den Schülerinnen und den Schülern verschiedene Lernmethoden beizubringen. Die Schüler wünschen sich jedoch einen Methodentag, wo Methoden zur Stress- und Angstreduzierung vorgestellt werden und die Kinder diese dann üben können. Fine, vielleicht magst du ja noch erzählen, was so andere Aspekte waren.
Ja, klar. Also zunächst kann man sagen, dass Verständnis zeigen eigentlich mit einer der wichtigsten Aspekte war, denn die Lehrer sollten weniger Druck ausüben und eine gleiche Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler unabhängig ihrer schulischen Leistung. Ein weiterer Punkt war mehr Zeit während den Klausuren. Doch dies ist leider nicht so ganz umsetzbar aufgrund der Vorgaben, die es gibt.
Das war jetzt die Sicht der Schüler, aber wir haben ja auch noch die Beratungslehrer gefragt, was ihre Sicht der Dinge ist. Und da wurde ganz schnell klar, dass die Prüfungsangst eben als immer wieder aufkommendes Thema in der Beratung behandelt wird. Es ist dann weniger so, dass die Schüler zu den Beratungslehrern gehen und sagen, ich habe Prüfungsangst, sondern dass es eben alles mehr in einem Geflecht zusammenhängt und die Probleme, die die Schüler schildern, dann eben einfach mehr darauf hinweisen, dass dieser Schüler oder diese Schülerin an Prüfungsangst leidet.
Dann haben wir auch direkt weitergefragt, was die Schule denn in einer solchen Situation macht, wenn sich bei einem Gespräch mit Beratungslehrern herausstellt, dass ein Schüler unter Prüfungsangst leidet. Dort wurde dann betont, dass die Behandlung sehr individuell ist, je nach Schüler. Was eigentlich immer hilft, ist, dass Schüler und Lehrer erstmal darüber gemeinsam sprechen und überlegen, wie sie mit der Situation am besten umgehen können. Zum Beispiel, wenn Schüler vor allem vor Referaten Angst haben, dass dieser Schüler dann die Möglichkeit bekommt, nur vom Lehrer zu präsentieren und nicht vor der ganzen Klasse. Wenn die Prüfungsängste sehr stark sind, ist es aber oft so, dass das Beratungsteam der Schule gar nicht ausreicht. Dann sind eben die psychologischen Hintergründe und Probleme so groß, dass Fachleute hinzugezogen werden müssen. Es gibt auch 3 Schulpsychologen im Landkreis, mit denen Termine ausgemacht werden können. Aber natürlich können auch anderweitig mit Psychotherapeuten in der Umgebung Termine ausgemacht werden.
Ja, hast du da noch was hinzuzufügen, Emilia?
Dazu speziell habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, aber ich würde gerne nochmal auf die Umfrage zurückkommen, in der ja 25% der Befragten angegeben hatten, dass sie das Gefühl haben, an einer Prüfungsangst zu leiden, beziehungsweise auch schon in dem Sinne, dass es sich wirklich um eine Angststörung handelt. Und wenn man sich die Zahl anguckt, dann wird klar, dass sich nur ein kleiner Teil an die Beratungslehrer wendet, um Hilfe zu bitten, was dann auch wahrscheinlich daran liegt, dass die Befragten einfach Angst haben. Und dementsprechend sollte man die Prüfungsangst eben mehr thematisieren, damit mehr Schüler und Schülerinnen sich öffnen, was dann dementsprechend auch wieder positiv für die Lehrer und Lehrerinnen ist, da dadurch dann ja auch wieder bessere Ergebnisse erzielt werden können.
Wie bereits erwähnt, hat sich ja aus der Umfrage auch ergeben, dass viele Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, dass Prüfungsangst an unserer Schule nicht genug beachtet wird. Und als Verbesserungsvorschlag haben ja die meisten genannt, dass Klausuren mehr verteilt werden und nicht so geballt vorkommen. Dazu haben die Beratungslehrer gesagt, dass es bereits das Ziel der Schulleitung ist, nicht mehr als 2 Klausuren in einer Woche zu schreiben. Das noch weiter zu reduzieren ist schwierig, da bei der Planung von Klausuren sehr viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen und dies dadurch sehr komplex ist. Deshalb haben wir die Beratungslehrer noch nach anderen Vorschlägen gefragt. Dabei kam vor allem heraus, dass die Schulleitung aktiv Hilfe anbieten sollte und die Schüler dazu aufrufen, sich zu melden, wenn sie das Gefühl haben, unter Prüfungsangst zu leiden. Dabei ist der erste wichtige Schritt, ein Bewusstsein bei den Schülern zu schaffen, dass sie um Hilfe bitten sollen und das eben auch dürfen. Dazu ist es auch wichtig, um dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, dass Lehrer mehr über Prüfungsangst mit Schülern sprechen und dass es mehr Hilfsangebote gibt. Zu solchen Hilfsangeboten kann auch zählen, dass die Lehrer den Schülern öfter entgegenkommen, auch in Prüfungen. Zum Beispiel bei Klausuren, in denen die ganze Zeit über während den Klausuren vor allem noch in der Unterstufe und Mittelstufe Fragen gestellt werden dürfen. Und dass eventuell auch, wenn ein Schüler gerade gar nicht weiter weiß und ganz verzweifelt ist, Hinweise in die richtige Denkrichtung gegeben werden. Das betrifft vor allem auch das mündliche Abitur, denn auch hier können Lehrer Schüler darauf hinweisen, wenn sie gerade in eine falsche Richtung argumentieren oder den Schülern zur Anregung, also Denkanregung, Fragen geben, wenn diese gar nicht mehr weiter wissen. Ja, das wäre es erstmal von der Seite der Beratungslehrer. Aber Emilia, würdest du sagen, dass man von unserer Seite noch etwas hinzufügen kann?
Ich denke vor allem, dass Lehrkräfte mehr über die ganze Thematik aufgeklärt werden sollten. Im Sinne davon, wie können sie handeln, wie sollen sie mit solchen Situationen umgehen und auch damit, wenn Schüler zu ihnen kommen. Außerdem gibt es ja die sogenannte SCHILF, die schulinterne Fortbildung. Und ich denke, dass es auch gut wäre, wenn die Lehrer sich dort darüber unterhalten würden, was man gegen Prüfungsangst unternehmen kann.
Nun möchten wir uns noch einmal an die Experten wenden. Was ist abschließend Ihre Meinung dazu, was Schulen im Allgemeinen und Lehrkräfte verbessern können im Umgang mit Prüfungsangst? Und was möchten Sie Schülerinnen und Schülern mit Prüfungsangst noch auf den Weg geben?
Jetzt müssen die LehrerInnen wieder genau zuhören. Schüler sitzen im Unterricht, arbeiten sauber und dann kommen LehrerInnen-Sätze, die treffen. Ich gebe prinzipiell keine 15 Punkte. Erst bitte nicht so viele Worte, beim nächsten Mal, das war zu kurz. Alle sehen ja, dass du das nicht kannst, setz dich nach vorne, ich will dich im Blick behalten. Schau mal zu Nadine, so geht's. Stell dich nicht so an, das bildest du dir ein, mir doch egal, andere schaffen das auch, du bist hier nur geduldet. Das ist nicht Pädagogik, das ist Beschämung. Und Beschämung macht Angst größer und nicht kleiner. Und wenn ihr sowas im Unterricht erlebt, meldet euch bitte beim Schulsozialdienst. Wichtig ist mir, das ist kein persönliches Versagen. Wenn Respekt und Transparenz stimmen, in Form von klaren Kriterien, fairen Rückmeldungen, planbaren Terminen, sinkt die Angst natürlich spürbar, ist ja logisch. Wenn stattdessen Augenrollen folgt, Ironie, wechselnde Ansagen den Ton setzen, steigt sie unweigerlich. Und genau deshalb ist es legitim, das zu benennen. Mit Lehrkräften reden, Verbündete suchen, Grenzen ziehen und wenn der Druck schon lange hoch ist, professionell bei uns abklären lassen, damit ihr nicht alleine gegen ein System ankämpft, das euch Energie zieht. Dafür sind wir da.
Nun sind wir noch einmal an der Reihe. Frau Mülkes-Giese, Frau Schulte, ein besonderer Dank von uns geht an Sie, da Sie mit der klaren und detaillierten Beantwortung unserer Fragen und Ihrem Fachwissen als Psychotherapeutin einen sehr großen Teil zu unserer Podcast-Folge beigetragen und diese erst ermöglicht haben.
Außerdem danken wir herzlich dem Beratungslehrerteam unserer Schule für den aktiven und informativen Austausch. Sowie allen freiwilligen Schülerinnen und Schülern, die an unserer Umfrage teilgenommen, ihre Erfahrungen mit Prüfungsangst geteilt und zahlreiche Anregungen und Feedback hinterlassen haben. Sie und ihr alle habt zusammen die Grundlagen für unsere Folge über Prüfungsangst geschaffen.
Abschließend möchten wir noch einmal an die Mitglieder unserer Schule appellieren, Verständnis und Empathie im Falle von Prüfungsangst zu zeigen. Die Lehrer bitten vermehrt, über das Thema aufzuklären, aktiv Unterstützung anzubieten und im Allgemeinen zu versuchen, den Verbesserungsvorschlägen in unserem Podcast nachzugehen. Außerdem legen wir allen von euch, die nach dem Hören dieser Podcast-Folge das Gefühl haben, unter Prüfungsangst zu leiden, nahe, nicht zu versuchen, mit diesem Problem ausnahmslos alleine klarzukommen. Stattdessen solltet ihr euch an andere wenden und aktiv versuchen, eure Angst zu bewältigen. Danke fürs Zuhören, Fine, Lilly, Luna und Emilia.